Ja, wir haben Pfingsten. Wir haben Pfingsten, wir haben unser Jahresmotto, aus der Fülle Gottes leben in eine Kultur der Königskindschaft Gottes hineinwachsen. Und wir haben da gerade den Schwerpunkt in den Predigten unseres Umgangs miteinander. Weil Königskinder gehen nicht beliebig miteinander um. Hat das was miteinander zu tun? Pfingsten und unser Umgang miteinander? Ist der Heilige Geist nicht unverfügbar und kommt, wann er möchte oder eben auch nicht und wir können nichts dafür tun? Wenn man Apostelgeschichte 2 liest, könnte man es denken, da kommt er einfach so über sie, wenn man nur Apostelgeschichte 2 liest. Wenn man etwas vorher liest, nämlich Apostelgeschichte 1, entdeckt man, dass es nicht ganz so ist. Sie war nämlich tatsächlich 10 Tage vorher in einem sogenannten Obergemach, ich denke einfach mal im ersten oder zweiten Stock, wahrscheinlich erstes, zweites gab es wahrscheinlich noch nicht, zusammen und beteten einmütig miteinander. Gut, sind die jetzt 10 Tage nicht rausgegangen. Ich denke schon, dass sie ab und zu rausgegangen sind, dass sie vielleicht auch Essen geholt haben, sicherlich. Ich glaube, von Fasten steht da nichts. Sie haben auch den Matthias als 12. anstelle von Judas dazu gewählt. Aber im Wesentlichen beteten sie, und zwar einmütig. Da heißt es, Apostelgeschichte 1, 12 folgende, dann kehrten sie vom Ölberg, der nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt war, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Sie verharrten einmütig im Gebet. Also zunächst mal waren sie gehorsam, denn Jesus hat ihnen gesagt, als er sie verlassen hat und in die Welt des Vaters zurückgekehrt ist, bleibt in Jerusalem und wartet. Das haben sie gemacht, sie haben sich zurückgezogen und ich denke, sie hatten eben auch eine große Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Gottes Wirken, wussten auch noch nicht so ganz genau, wie sie denn diesen großen Auftrag ausführen sollten, den Jesus ihnen gegeben hatte. Denn das war ja wirklich ein riesiger Auftrag. Und dann geschah es, der Heilige Geist kam auf sie und machte alles anders. Können wir mitwirken, dass der Heilige Geist kommt? Ja und nein. Ja, wir können beten und ich denke, es ist ein Unterschied, ob wir beten oder nicht. Ja, ich denke, wenn wir nicht Sehnsucht haben nach dem Heiligen Geist, wenn wir ihn nicht erwarten, wenn wir nicht wissen, dass wir ihn brauchen, gut, es gibt es, dass er uns überfällt und einfach so über uns kommt. Das gibt es auch. Es gibt Zeugnisse darüber von Menschen, auf die der Heilige Geist auf einmal spürbar kam und die nichts von Sehnsucht hatten. Aber in der Regel ist es schon so, dass Gott uns nichts gibt, was wir uns nicht wünschen, was wir uns nicht ersehnen. Und es ist schon ein Unterschied, ob wir Sehnsucht haben. Da klettert jemand rum, vielleicht. Gibt's beim Kindergottesdienst eine Möglichkeit einer sicheren Beschäftigung? Ja, also sie hatten Sehnsucht, sie haben gebetet und sie haben einmütig gebetet. Das ist schon so eine Sache in der Apostelgeschichte, diese Einmütigkeit. Das wird dann auch hinterher immer wieder berichtet, dass sie einmütig sind, dass sie alles miteinander teilen, dass sie alles gemeinsam haben und so weiter. Ja, also wir können auf der einen Seite mitwirken, auf der anderen Seite nicht. Was wir aber können, und das ist durchaus eine schockierende Botschaft, finde ich, die ich heute habe, wir können verhindern, dass der Heilige Geist kommt. Wir können verhindern, dass der Heilige Geist kommt. Und das ist herausfordernd. Und dafür möchte ich etwas lesen von Paulus, Epheser 4, Vers 23 bis 5, 2. Paulus sagt, erneuert euren Geist und Sinn, zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Legt deshalb die Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit. Denn wir sind als Glieder miteinander verbunden. Lasst euch durch den Zorn nicht zur Sünde hinreißen. Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Der Dieb soll nicht mehr stehlen, sondern arbeiten und sich mit seinen Händen etwas verdienen, damit er den Notleidenden etwas davon geben kann. Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Beleidigt nicht den Heiligen Geist Gottes, dessen Siegel ihr tragt für den Tag der Erlösung. Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil euch Gott euch in Christus vergeben hat. Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und liebt einander, weil auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt. Es ist ein herausfordernder Text. Lauter Ermahnungen. Etwas, was wir nicht so gerne haben. Ich denke es jedenfalls. Keine Lüge, kein Stehlen, keine bösen Worte, keine Bitterkeit, kein Geschrei, keine Lästerung, sondern gütig sollen wir sein, barmherzig, vergebend, liebevoll und so weiter. Also ich denke, den meisten gefällt es nicht, ermahnt zu werden. Andererseits, wenn wir mal schauen, was das für ein Mensch ist, der da rauskommt, der das so leben würde, könnte ich sagen, mit so einem Menschen, der das lebt, würde ich gerne zusammen sein. Das muss sehr angenehm sein, mit einem Menschen zusammen zu sein, der die Wahrheit sagt, auf den ich mich absolut verlassen kann, der weder übertreibt noch verheimlicht, bei dem ich weiß, wo ich dran bin und der nichts hintenrum über mich sagt, sondern es mir direkt sagt. Oder mit jemandem, der, wenn er mal wütend geworden ist, das schnell merkt und sich für seine Wut und seine Ausfälle entschuldigt oder seine Wut eben woanders ablässt, nicht an anderen Menschen, nicht an anderen Sachen, sondern bei Gott. Oder mit einem Menschen, der nicht stiehlt und betrügt, das heißt nicht alles für seinen eigenen Vorteil ausschlachtet, sondern selbst arbeitet und davon den Notleidenden abgibt. Mit einem Menschen, der seine Mitmenschen aufbaut durch seine Worte, der lobt und tröstet und stärkt und nicht runterputzt, nicht abkanzelt, nicht beleidigt, sondern wenn man mit ihm zusammen ist, der ermutigt, motiviert, da ist es eine Wohltat, mit so einem Menschen zusammen zu sein. Oder mit einem Menschen, der nicht verbittert ist, sondern gütig, der eine positive Ausstrahlung hat, der anderen Gutes gönnt, der barmherzig ist, der nicht nachtragend ist, sondern vergibt, wenn ihm jemand Böses angetan hat. Ich denke, vermute mal, die meisten würden sich freuen, solch einen Menschen an seiner oder seiner Seite zu haben. Oder wenn unsere Gemeinde aus vielen solcher Menschen bestünde, dann wäre es eine Wohltat, herzukommen, denn man wüsste, wenn ich dahin gehe, dann komme ich ermutigt und aufgebaut zurück. Ich habe heute Morgen sowas erlebt. Von dieser Dame hier. Das war ganz schön. Ich kam gerade rein und sah, dass da Leitern von uns auf dem Rasen lagen und dass unser Bewegungsmelder mal wieder zerstört worden ist durch Vandalismus und ich war sauer. Ey, ich habe gedacht, nein, nicht schon wieder. Es ist einfach übel. Kommt die Doris mir entgegen und sagt, geht's dir nicht so gut? Du siehst so. Und sag ich, nee, ich ärgere mich gerade. Und dann sagt sie mir, wir haben Pfingsten und der Heilige Geist kommt und wir segnen jetzt die Leute, die es kaputt gemacht haben. Und das war so ein aufgebaut werden. Das hat mir so gut getan. Vielen Dank. Applaus Und ich hoffe und ich glaube, dass ich danach auch jemand anders vielleicht noch ermutigen konnte. Ich hoffe es einfach, dass es so war. Weil ich ermutigt war durch die Doris, dass ich Sun weitergeben konnte und dass dieses miese Gefühl, da hat wieder was von uns kaputt, jemand Dinge von uns kaputt gemacht, dass das dann, war dann nicht mehr so schlimm. Ja, also es ist schön, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Vielleicht denkt ihr aber auch, boah, ey nee, so heilig kann ich gar nicht sein. Will ich auch nicht sein, nee. Und wenn die alle so heilig sind, da passe ich doch gar nicht rein. So, nee. Aber okay, der Paulus sagt, so sieht der neue Mensch aus. So sieht der Mensch aus, der in Christus ist und in dem Christus ist. Und wir werden eingeladen, so zu werden. Warum? Drei Gründe. Das tut uns selber gut. Also es tut uns ja nicht gut, wenn wir mies drauf sind. Ich fühle mich jetzt viel besser, als ich hier reinkam und das gesehen habe und sauer war. Also es geht mir viel besser. Das andere, wir werden natürlich gemeinschafts- und beziehungsfähiger, wenn wir uns dem etwas annähern. Weil wenn wir das Gegenteil leben, sind wir wirklich nicht gut zu gebrauchen in Beziehungen und in Gemeinschaft. Dann sind wir so miesepetrige Leute, mit denen man einfach nicht so gern zusammen ist und die auch nicht so positive Auswirkungen haben. Aber es geht um mehr, um weit mehr. Mittendrin in diesem Text von Paulus heißt es nämlich, gebt dem Teufel keinen Raum und beleidigt den Heiligen Geist Gottes nicht. Wahnsinn. Wir können durch unser Verhalten, durch unsere Haltungen, durch unsere Worte dem Teufel unter uns Raum geben und den Heiligen Geist beleidigen. Und wenn der Teufel Raum hat, dann hat der Heilige Geist keinen Raum. Und wenn wir den Heiligen Geist beleidigen, zieht er sich zurück. Und dann können wir noch so viele Lieder singen, O Heiliger Geist, komm, und er wird sich nicht wohlfühlen unter uns. Er wird nicht kommen. Und er wird vielleicht kurz mal reingucken und dann, nee, hier halte ich es nicht aus, hier gehe ich wieder. Man kann sich das so vorstellen, wenn wir in ein Haus kommen, wenn wir einen Besuch machen und wir spüren in der Atmosphäre, oh Mann, der eine zieht uns zur Seite und sagt, du, der ist ganz doof und nee, m-m. Also dieser Nachbar, das ist fürchterlich und dann nimmt uns der andere Nachbar zur Seite und dann, nee, der und so ist fürchterlich und überhaupt, da kann man gar nicht mit umgehen und dann hören wir vielleicht, dass da noch jemand rumstreitet, lautstark und wenn wir uns überlegen, in so einem Haus eine Wohnung zu mieten und dann kommen noch so ein paar Fälle, dann denke ich mal, die Wohnung kann noch so schön sein, die Gegend kann noch so schön sein, Preis-Leistungs-Verhältnis kann stimmen, aber irgendwie, wir spüren, das ist eine Atmosphäre, da geht's nicht gut. Das ist nicht dem Leben zuträglich. Dann nehme ich lieber eine andere. Und ich glaube, dass es dem Heiligen Geist immer mal wieder so geht. Auch wenn er zu uns kommen will, dass er spürt, hier bin ich nicht willkommen. Ich fühle mich hier nicht wohl. Hier werde ich sozusagen beleidigt. Und ich finde das erschreckend, aber gleichzeitig auch eine Einladung, doch mehr darauf zu achten, wie wir miteinander umgehen. Denn es hat Auswirkungen. Es hat Auswirkungen. Es hat Auswirkungen für unser eigenes Wohlbefinden. Es hat Auswirkungen für unser Miteinander. Und es hat sozusagen ewige Auswirkungen. Auswirkungen auf das Verhalten Gottes. Der Heilige Geist fühlt sich offensichtlich nur in einem gewissen Klima wohl, nämlich da, wo die Liebe regiert. Nicht in schnulziger Weise, sondern die Liebe echt und klar und stark, wo Bereitschaft zur Versöhnung ist, zur Vergebung und wo man ehrlich miteinander umgeht. Und was geht es im Einzelnen? Vers 26. Lasst euch durch den Zorn nicht zur Sünde hinreißen. Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Ich sage bei meinen Seminaren, Frieden schließen mit der eigenen Lebensgeschichte immer, Wut ist gesund. Lass die Wut uns nicht runterschlucken. Wut gehört zum Leben dazu, genauso wie Schmerz und wie Trauer. Und wir sollten es nicht runterschlucken. Und Paulus sagt hier auch nicht, wir sollen nicht zornig sein. Wir dürfen zornig sein. Aber er sagt, wir sollen uns durch den Zorn nicht zur Sünde hinreißen lassen. Wie geschieht das, dass wir uns zur Sünde hinreißen lassen? Damit eben, dass wir in unserem Zorn das sozusagen den anderen um die Ohren knallen. In der Weise, dass wir Gewalt anwenden, vielleicht auch, dass wir irgendwelche Sachen zerstören. Es gibt ja Leute, die sind dann so wütend und nehmen irgendeinen Teller und schmeißen ihn irgendwo hin. Oder indem wir übereinander, einander verurteilen, schlecht übereinander reden, zornig auf unserem Recht pochen, aus Kleinigkeiten irgendwelche großen Streitigkeiten anzetteln, das passiert ja alles, oder grollen, schmollen und uns zurückziehen. Das wäre alles so etwas, was aus Ärger herauskommt und Sünde wird. Der Ärger und der Zorn an sich nicht, das ist einfach ein Gefühl, und wenn wir es reinfressen in uns, ist es nicht gesund. Das sollten wir nicht tun. Aber wir können so damit umgehen, wie die Beter im Alten Testament, der David zum Beispiel oder wer auch immer die Psalmen dann jeweils gebetet hat. Da gibt es ja Rachepsalmen, da gibt es zornige Psalmen. Gott kann das alles verkraften. Aber wenn wir mal schauen, was David da gebetet hat, da ist ganz viel Zorn drin und er hat es zu Gott hinaus losgeschrien, aber er hat seinem Feind nichts angetan, nämlich Saul. Saul hat ihm immer etwas antun wollen und David hat nie zurückgeschlagen. Saul hat bittere Tränen geweint, als sein Feind im Krieg umgekommen ist zum Schluss, und hat dann noch dem, der ihn getötet hat, gesagt, wie konntest du den Gesalbten Gottes angreifen? David hat es, hat geweint, und David, aber Saul ist umgebracht worden. Und Saul war Davids Feind, und David ist so von ihm verfolgt worden. Er wurde mehrfach angegriffen und er hatte natürlich Zorn und Wut und Ärger und hat es zu Gott hingeschrien und geklagt und sonst was gebetet. Aber er hat Saul nie angegriffen und er hat geweint, als er dann zu Tode kam. Das ist unglaublich. Aber das ist das, er war zornig, das sieht man an seinen Gebeten, aber er hat es nicht an seinem Feind, weswegen er ja oft zornig war, ausgelebt. Auch nicht an Absalom. Absalom, sein Sohn, hat ihm ja den Thron streitig gemacht. Er musste fliehen aus Jerusalem. Und als Absalom dann etwas passiert ist, war er todtraurig. Ich finde es Wahnsinn, wie David mit dem umgegangen ist, was ihm so angetan wurde. Ich glaube, das ist der Grund, warum er auch so ein wichtiger Mann in der Bibel geworden ist. Was sollen wir tun? Wir sollen die Sonne nicht untergehen lassen über unseren Zorn. Das heißt, vor Tagesende vergeben und um Vergebung bitten, Dinge klären, darüber sprechen, was uns verletzt hat. Aber nicht im Vorwurf, sondern einfach, indem wir sagen, du, das hat mich verletzt. Und der andere dann darauf reagieren kann. Sicher geht es oft nicht am selben Tag, aber die Bereitschaft, das zu tun, ich glaube, darum geht es. Die Bereitschaft, das zu tun und die Frage, ob ich da rangehen will oder nicht, das entscheidet darüber, ob wir dem Teufel Raum geben oder dem Heiligen Geist. Ich finde es in solchen Situationen von Zwietracht und Schwierigkeiten miteinander immer wichtig, mir bewusst zu machen, dass nicht der andere mein Feind ist, sondern der Teufel unser gemeinsamer Feind ist. Das hat mir schon in vielen Konflikten geholfen, weil der Teufel setzt an unseren Schwachstellen und geht da rein. Und er kennt unsere Schwachstellen, er kennt sie so gut. Er kennt die Punkte, wo wir beleidigt sind schnell. Er kennt die Punkte, wo wir hochgehen. Er kennt das und dann geht er da rein und gebraucht dazu den jeweils anderen, uns alle miteinander. Und Er ist das, derjenige, der sozusagen, der von unten, der will da was kaputt machen und haut da rein, sodass der Heilige Geist keinen Raum mehr hat. Wie geht's weiter? Vers 25, legt deshalb die Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit, denn wir sind als Glieder miteinander verbunden. Nun werden die meisten von uns sagen, jedenfalls die, die schon länger Christen sind, ja, Lügen, das tue ich nicht. Ich nehme sogar Schwierigkeiten in Kauf an meinem Arbeitsplatz, weil ich die Lügen nicht ausführe, die mein Chef vielleicht von mir verlangt, wenn ich ihn verleugnen soll und er ist doch da und so weiter. Aber ich glaube, Lüge kann auch sehr viel subtiler sein. Vielleicht spüren wir, dass in der Beziehung zu jemandem anderem etwas nicht in Ordnung ist. Und dann fragen wir, sag mal, ist irgendwas zwischen uns? Steht was zwischen uns? Ist irgendwas vorgefallen? Sagt, nein, es ist alles in Ordnung. Und wir spüren genau, da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Aber er sagt es nicht. Und dann können wir nichts machen. Und es ist einfach schwierig. Und dann zieht sich derjenige zurück vielleicht, weil mein Verhalten ihn irgendwann mal verletzt hat und ich weiß es nicht. Auch das ist Lüge. Ein solches Verhalten verhindert das Wirken des Heiligen Geistes, gibt dem Teufel Raum. Vers 28, der Dieb soll nicht mehr stehlen, sondern arbeiten und sich mit seinen Händen etwas verdienen, damit er den Notleidenden davon geben kann. Stehlen, okay, das machen wir doch nicht. Das betrifft uns nicht. Ist doch mal was, was uns nicht betrifft, oder? Wir sollen arbeiten, um den Notleidenden etwas zu geben. Das heißt ja, wir sollen nicht auf Kosten anderer leben. Wo lebe ich auf Kosten anderer? Wo lasse ich mich aushalten? Wo stehle ich jemand Zeit, Aufmerksamkeit? Wo winde ich mich raus aus meinen Verpflichtungen? Wo nehme ich zum Beispiel alles in Anspruch und gebe nie was zurück? In der Familie oder in der Gemeinde? An Zeit, an Kraft, an Geld? Gesundes Miteinander ist immer geben und nehmen. Und phasenweise kann es sein, wir sind mal nur die Nehmenden, aber irgendwann, damit es gesund wird, müsste es sich auch mal umdrehen. Vers 31. Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Bitterkeit. Seid ihr gerne mit bitteren Menschen zusammen, mit verbitterten Menschen? Ich nicht. Es baut mich ab. Es laugt mich aus. Es zieht mich runter. Verbitterte Menschen, das sind immer die Armen. Es ist alles schlecht. Es ist immer ihnen Unrecht getan worden. Man hat ihnen schlimme Dinge angetan und das Leben hat ihnen schlimm mitgespielt und überall ist es übel und keiner mag sie und so weiter. Und wenn das jemand ausstrahlt, ist es tatsächlich so. Irgendwann sind solche Menschen ganz, ganz einsam. Alle Freunde ziehen sich zurück, weil es ist unerträglich. Es zieht jedes Mal runter. Wie kommt Bitterkeit zustande? Dadurch, dass wir die Sonne haben oft untergehen lassen unter unserem Zorn, über unserem Zorn. Bitterkeit ist eine Folge von angestauter Wut, von angestautem Ärger, von angestautem Groll, von angestautem Verletztsein. Wie kommt man da raus? Eigentlich ganz einfach. Indem man vergibt den Menschen, die uns Unrecht zugefügt haben, indem man Frieden schließt mit den schwierigen Abschnitten der eigenen Geschichte. Ja sagt, ja, so war es. Ich verstehe es zwar nicht, aber ich nehme es jetzt an, so war es und ich kann es nicht mehr ändern. Und ich werde mich nicht mehr dagegen aufbäumen. Ich halte Gott meinen Schmerz hin, ich lasse mich von ihm heilen. Ich bitte um Vergebung für meine eigene Bitterkeit, weil Bitterkeit ist wirklich Sünde. Bitterkeit gibt dem Teufel Raum. Bitterkeit vertreibt den Heiligen Geist. Bitterkeit macht uns ungenießbar für andere. Es ist übel. Aber wir können uns entscheiden und es ist eine tägliche Übung, wirklich eine tägliche Übung, weil es passiert uns ja jeden Tag irgendwas, was nicht so läuft, wie wir es denn gerne gehabt hätten, oder? Ich finde das jeden Tag. Man denkt bei diesem Kurs Frieden schließen mit der eigenen Lebensgeschichte erstmal an die Vergangenheit. Aber ich merke, es geht um jeden Tag, weil jeden Tag passiert irgendwas, was mir nicht in den Kram passt. Und jeden Tag muss ich vergeben, jeden Tag muss ich um Vergebung bitten, weil ich mache auch jeden Tag Fehler und ich mache jeden Tag irgendwas. Da dachte ich, oh nein, es ist ja schon wieder passiert und ich muss um Vergebung bitten. Und ja, es ist jeden Tag eine tägliche Übung. 29, über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Beleidigt nicht den Heiligen Geist Gottes, dessen Siegel ihr tragt für den Tag der Erlösung. Tod und Leben steht in der Macht der Zunge, heißt es in den Sprüchen. Und wie oft wissen wir nicht, was wir auslösen mit unseren Worten. Unsere Worte bauen auf oder zerstören. Unsere Worte können stärken und schwächen. Sie können Leben hervorbringen und Leben vernichten. Es gibt das Wort ja Rufmord. Was sagen wir einander alles? Martin Bühlmann hat einmal gesagt, und ich glaube, er hat es auch in Rio gesagt, er möchte, dass jeder Mensch, der ihm begegnet, ermutigter weggeht, als er gekommen ist. Aufgebauter weggeht, als er gekommen ist. Ich finde das ein tolles Ziel. Ich würde mir das wünschen. Ich weiß, ich bin da noch einiges von entfernt. Es tut mir leid, aber ich möchte es üben. Ich möchte das wirklich üben. Ich möchte es üben. Wie kannst du deine Familie aufbauen? Wie kann ich jemanden, der jetzt heute hier ist, aufbauen? Jedes Mal, in jedem Gottesdienst. Wie wäre das, wenn jeder einen anderen aufbaut, etwas Ermutigendes sagt? In jedem Gottesdienst. Jedes Mal, vorher, nachher, ist nachher noch ganz viel Gelegenheit. Etwas Ermutigendes. Wenn es jeder täte, dann bekommt auch jeder etwas Ermutigendes. Gut, jetzt kann man sagen, das ist wahrscheinlich nicht so gleich verteilt. Einer kriegt 5 Ermutigungen, aber der ist dann ja vielleicht so ermutigt, dass er 5 Leute ermutigen kann. Es wäre doch schön. Es wäre doch schön. Und so kann jeder mitwirken. An dem, dass wir einander aufbauen und dass Gott uns aufbaut. Ein solcher Lebensstil tut uns und anderen gut. Ein solcher Lebensstil saugt den Heiligen Geist förmlich an. Vers 32. Seid gütig zueinander und barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Den anderen ehren, den anderen achten, den anderen stehen lassen, mit seinen Schwächen vergeben, neu anfangen. Wie oft die Schwäche und der Fehler auch kommt. Manchmal braucht es auch das Einander-Ertragen. Die langjährigen Eheleute, die wissen das. Manches muss man ertragen. Auch wenn man lange mit Gemeinde unterwegs ist, manches muss man ertragen. Auch in Teams und so weiter. Wie komme ich dahin, so zu leben? Ich denke, der Schlüssel ist, unser Herz weich zu halten. Weich zu halten für Gott und füreinander. Das immer wieder zu erbitten und zu erflehen, Herr, hilf mir, ein weiches Herz zu behalten. Hilf mir, mich nicht zu verhärten. Hilf mir, mich nicht zu verhärten. Mit einem weichen Herzen sind wir bereit, um Vergebung zu bitten und zu vergeben. Wir sind bereit, Schmerz zuzulassen, und nicht zu verleugnen und runterzuschlucken, wir sind bereit, ehrlich zu sein. Ich war ja 10 Tage zu Exerzitien, das wissen die Gemeindeglieder, das hatte ich im Vineyard intern geschrieben, da habe ich immer wieder 10 Tage geschwiegen und jeden Tag ausführliche Gebetszeiten gehabt. Und ich habe während dieser Zeit angesichts unseres 20-jährigen Jubiläums mein Tagebuch gelesen von vor 20 Jahren. Und es war wirklich krass, was da passiert ist. Es war krass. Einige von euch waren dabei. Die Elke war die ganze Zeit dabei. Die Grundeis waren damals dabei. Ulrike und Werner waren dabei. Franz kam ein bisschen später. Wer war noch dabei vor 20 Jahren bei der Gemeindegründung? Ja, jetzt von denen, die hier sind. Sind schon einige. Günther Dückers war dabei. Genau. Ja, wir sind wirklich durch harte Zeiten gegangen. Es war Wahnsinn. Ich wusste manches nicht mehr, wie schwierig es alles war. Es war wirklich schwierig. Es war super, super, super schwierig. Wir hatten so viel Zutüren, so viel Feindschaft, so viel... Oh. Ich habe gedacht, ich habe dem so nachgebetet, dass dann auch einfach ja Gott darin gesucht. Und ich habe dann gedacht, es ist ein Wunder. Es ist wirklich ein Wunder, dass es diese Gemeinde gibt. Es ist ein Wunder, dass sie sich gut entwickelt hat. Es ist ein Wunder, dass sie gewachsen ist. Es ist ein Wunder, dass sie gesund ist mit allen Schwächen und Fehlern, die eine Gemeinde ebenso hat. Und wir haben also einfach schlimme Sachen erlebt. Wir haben aber auch dann untereinander, als wir dann endlich gegründet haben, war es auch nicht einfach, weil dann haben wir uns gegenseitig gefetzt. Und es war nicht einfach, weil wir waren alle verletzt. Und verletzte Menschen, wenn sie etwas Neues gründen, fetzen sich. Es ist oft so. Aus Verletzung kommt nichts Gutes. Aber eins konnten wir, und das stand fast auf jeder Seite meines Tagebuches. Fast jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, haben wir uns gegenseitig um Vergebung gebeten für das, was wir wieder gelappt hatten. Wir haben ständig Buße getan. Wir haben ständig uns gesagt, was uns da wieder mal verletzt hat und uns gegenseitig um Vergebung gebeten und gesagt, vergib mir. Immer wieder neu. Und ich glaube, dass uns das dann die Grundlage gegeben hat, weitergehen zu können. Und ich glaube, wenn wir es nicht getan hätten, wir wären auseinandergebrochen. Wir hätten es nicht geschafft. Es wäre nicht möglich gewesen. Und das konnten wir. Und ich habe mich gefragt, wir haben uns im Treffen leitender Mitarbeiter am Freitag gefragt, ob wir das verlernt haben. Weil wir spüren da auch manches so untergründig, wo dann der eine von dem verletzt ist und der nächste von dem und weiß ich was alles. Und wo da keine Ehrlichkeit oder keine Offenheit ist oder keine Versöhnungsbereitschaft, keine Konfliktbereitschaft, was auch immer. Und wenn das so ist, wenn das so sein sollte, dann müssen wir es wieder lernen. Wir müssen es lernen. Weil sonst ist es schwierig, ganz schwierig. Wir haben auch noch gemerkt, und das habe ich in einigen Gesprächen auch in letzter Zeit gemerkt mit Leuten, dass es, das wissen wir eigentlich alles, dass es so unterschiedliche Liebessprachen gibt. Und ich habe dann gemerkt, dass in manchen Beziehungen meine Liebe zum Beispiel gar nicht ankommt und derjenige dann sagt, dem ich das dann sage, hey, da habe ich dich doch wertgeschätzt und der andere fühlt sich überhaupt nicht wertgeschätzt, dass wir eine völlig unterschiedliche Liebessprache sprechen. Meine Liebessprache ist zum Beispiel, dass ich mich bemühe, gute Arbeit zu tun und an alle und alles zu denken. Zum Beispiel auch, dass ich jedem, der eine E-Mail hat, eine Geburtstagsmail schreibe. Und es ist für mich ein Ausdruck von Wertschätzung und Liebe. Ich kann da nicht jeweils ein großes Ding schreiben, das würde ich einfach nicht schaffen, weil so vielen Leuten, auch die Auswärtigen kriegen da noch eine Mail und weiß ich was. Und jetzt habe ich am Freitag gehört, nee, also das wäre ja überhaupt keine Wertschätzung, weil da wird ja immer was Ähnliches drinstehen und so. Und sage ich, okay, ja, es ist eine andere Liebessprache, das ist jetzt meine. Wir haben dann auch drüber geredet, dass ich das dann mal einstellen soll, weil das geht ja überhaupt nicht. Die Gemeinde kann ja gar nicht weiter wachsen, wenn ich eben eine Geburtstagsmail schreibe, weil ich bin ja begrenzt. Ja, ich könnte ja nicht 1000 Leuten eine Mail schreiben und das ist so, irgendwas begrenze ich da auch. Das kann man ja auch gegenseitig tun, das muss ich ja nicht tun. Das ist doch so ein altes Pfarrerbild, ne? Der Pfarrer ist für alle da und dann habe ich das so in mir und ihr denkt das dann vielleicht auch. Ja, ist für alle da. Ja. Okay. Ich denke, ihr, die verheiratet sind, kennen das sehr gut mit diesen Liebessprachen. Da kann man manchmal so scharf aneinander vorbeigehen. Aber es ist in der Gemeinde eben auch so. Und der eine hat diese Sprache und der andere hat die. Und wir merken überhaupt nicht die Liebe des anderen, weil wir denken, das, was der mir darüber bringt, das kommt bei mir nicht an. Ja. Ich vermute mal, es geht nicht nur mir so, sondern das wird euch auch so gehen. Aber ich finde es sehr hilfreich, darüber zu reden. Sehr hilfreich. Ich habe dann gesagt, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, wenn ich keine Antwort kriege auf meine Mails. Also nicht auf die Geburtstagsmails, da braucht ihr mir nicht antworten. Aber wenn es um irgendwelche Mails geht, also ich fühle mich nicht wertgeschätzt, wenn ein Termin da ist und man meldet sich nicht pünktlich an. Das ist für mich keine Wertschätzung. Für viele von euch ist das völlig egal. Für manche ist einfach Geschenke eine Wertschätzung. Also eine Wertschätzung, das ist eine Sprache, die ich sehr schlecht kann. Das ist auch etwas, was mir persönlich nicht so viel bedeutet, aber ich kann es auch schlecht. Ich bin da sehr ungeschickt. Ich bin immer froh, wenn auf so Geburtstags- oder Hochzeitsanzeigen draufsteht, wir haben alles, wir sammeln für das und das. Da denke ich, ja, gut, hab's. Es einfach geht. Mich einen Umschlag, Karten schreiben, das kann ich, glaube ich, ganz gut. Und dann lege ich was dabei, so ein kleines Scheinchen. Und andere, die können das. Und die gehen da auf und sagen, wow, dieser schöne Blumenstrauß. Und da hat mir mein Mann ein Puzzle unter das Kopfkissen gelegt. Wow! Und da habe ich mich so gefreut. Okay. Paulus sagt, wir sollen den neuen Menschen anziehen und einander lieben, weil Jesus uns geliebt hat und sich für uns als Opfer hingegeben hat. Ich komme jetzt zum Ende. Ich bin ein bisschen lang, ich weiß. Mir fällt jetzt auch so viel ein, so heute Morgen, was hier noch nicht steht. Okay, gut, schön, danke. Ja, gut, Jesus sagt, oder Paulus, dass das ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und liebt einander, weil auch Christus uns geliebt hat und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt. Jetzt wird es nochmal etwas ernsthaft. Also, es ist ein Opfer. Jesus hat ein Opfer gegeben für uns. Er hat sich hingegeben, er hat sein Recht geopfert, er wurde ja in dem Prozess völlig zu Unrecht angeklagt, in jeder Beziehung, ihm wurde das Wort verdreht, er wurde zu Unrecht angeklagt, er hat sein Recht haben wollen und sein Recht, sein objektives Recht aufgegeben. Er hat sein Verletztsein geopfert, er hat seine eigenen Erwartungen und Ansprüche geopfert. Er hat seinen Peinigern nichts nachgetragen, sondern ganz zum Schluss als eins der letzten Worte noch gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist unser Vorbild. Wollen wir ihn nachahmen? Wollen wir ihn nachahmen? Es geht um nichts mehr oder weniger, nicht mehr oder weniger als darum, ob der Heilige Geist Raum haben kann und ob es ihm gut gefällt hier bei uns und ob er uns nicht nur ab und zu besucht, sondern gerne bleibt. Und es geht darum, ob auch wir, wenn wir kommen, gerne bleiben wollen. Weil in einem Klima, wo der Heilige Geist sich wohlfühlt, werden wir uns auch wohlfühlen. Und wir werden merken, wir werden aufgebaut zurückgehen. In unseren Alltag aufgebaut, sodass wir dann dort auch am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft ermutigen können und einen Wohlgeruch weitergeben können. Das ist ja auch so ein Wort von Paulus. Wir sind ein Wohlgeruch Christi. Wohlgeruch hat ganz viel mit Atmosphäre, mit Miteinander. Jeder und jede kann dazu beitragen. Amen.